Wir setzen heute unsere Predigtreihe fort und werden etwas genauer hineingehen in das, was wir letztes Mal schon im Kapitel 1 von 1. Mose gesehen haben. Wir haben gesehen, dass die gesamte Schöpfung genau so entstanden ist, wie der Schöpfer es ihr befohlen hatte. Alle Galaxien mit ihren Planeten, die Erde mit ihrem Licht, mit dem Wasser, dem Land, die Pflanzen, die Tiere und dem Menschen. Alles ist genau so entstanden, wie Gott, der Schöpfer, es befohlen hat. Im Psalm 19, Vers 2, da hält der Psalmist eine Rückschau auf diese Ereignisse und bewertet diese Schöpfung Gottes aus seiner damaligen Perspektive und sagt, die Himmel, sie erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung, also diese Luftschicht, ja, der sichtbare Himmel für uns, verkündigt das Werk seiner Hände. Ist heute noch genauso. Alles lobt seinen Schöpfer, indem es so funktioniert, wie es geschaffen wurde. Und wir haben hier in dem letzten Vers von Kapitel 1, in Vers 31, die Aussage, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es war perfekt. Nicht ein Punkt Abzug. Heute setzen wir fort mit 1. Mose, Kapitel 2, ab Vers 4 und schauen genauer in diese Geschichte hinein. In dem Vers 4, 1. Mose, Kapitel 2, Vers 4, da geht's heute los. Da haben wir die Aussage, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Es ist also ein Tatsachenbericht. Es ist keine Vision, keine Idee, kein Alternativkonzept von irgendwelchen Psychologen, Pädagogen, Geschichtsforschern, sonst noch irgendeiner Denkrichtung. Es ist ein Tatsachenbericht. Und diese Aussage, es ist die Geschichte des Himmels und der Erde, ist die erste Erwähnung in dieser Form. Diese Aussage, es ist die Geschichte von, die wird uns im ersten Buch Mose noch 10-mal begegnen. Oder insgesamt 10-mal. Das hier ist das erste Mal. Das zweite Mal wird es dann heißen in Kapitel 5, dies ist das Buch der Geschichte von Adam. Dann in Kapitel 6, dies ist die Geschichte Noahs. In Kapitel 10, der Söhne Noahs. Kapitel 11, die Geschichte Sems. Nochmal in Kapitel 11, die Geschichte Terachs. Und dann in Kapitel 25, die Geschichte Ismaels, die Geschichte Isaaks. Und dann in Kapitel 36, die Geschichte Esaus. Und ein Kapitel später, in Kapitel 37, die Geschichte Jakobs. Das erste Buch Mose, Genesis, beschreibt die Entstehung von Gottes Reich und berichtet die Tatsache. Es ist das Reich Gottes, das Königreich Jesu Christi. Und in diesem Text, den wir uns heute vornehmen werden, in 1. Mose Kapitel 2, ab Vers 4, da geht es um die Geschichte, wie sie sich am sechsten Tag der Schöpfung abgespielt hat. Also wir bleiben bei dieser Berichterstattung konzentriert, fokussiert nochmal bei den Details des sechsten Schöpfungstags. Und hier zeigt Gott in dieser Geschichte, welche Rolle er dem Menschen in seiner Schöpfung zugedacht hat. Hier wird auch die gottgewollte Beziehung zwischen dem Menschen und dem Rest der Natur klargestellt. Lasst uns anfangen zu lesen die Verse 4 bis 6. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Aber es war noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Der fünfte Tag war abgeschlossen und wir haben hier nochmal eine detailliertere Beschreibung aus einer anderen Perspektive für den sechsten Tag. Der Autor zeigt, wie es auf der Erde aussah, bevor der Mensch geschaffen wurde. Kein Strauch auf dem Feld, kein Kraut auf dem Feld. Es gab noch keine Felder. Die nur unberührte Natur. Der Mensch war ja noch nicht geschaffen worden, der die Felder erstellen und bebauen und pflegen sollte. Und Gott hatte den Regen dazu noch nicht gegeben. Also wurde die Vegetation des Landes bewässert durch einen ständig aufsteigenden Wasserdunst. So ähnlich wie wir das heute kennen von dem Tau, nur andersrum. Nicht von oben, sondern aus der Erde dunstete es. Die Erde war sehr feucht oder hatte sehr, sehr viel Grundwasser. Und dadurch konnte das alles bewässert werden. Und in dieser Umgebung bildet Gott das Meisterstück seiner Schöpfung, den Menschen. Lass uns Vers 7 lesen. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Von der Erde nimmt Gott Staub und bildet den Menschen. Er formt ihn wie ein Töpfer einen feuchten Klumpen Erde, einen feuchten Klumpen Lehm in seiner Hand hält und einen Krug oder ein anderes Gefäß daraus formt. So formt Gott den Menschen. Diesen Vergleich mit dem Töpfer und dem Ton, den hat in der Rückschau auf dieses Ereignis Hiob und Jesaja, die das so beschreiben, dass Gott den Menschen geformt hat, wie ein Töpfer den Ton geformt hat. Aber der Mensch, er ist mehr als ein von Gott geformtes Stück Erde. Dieser Mensch wurde mit höchst interessanten chemischen Mischungen versehen. Er wurde mit elektrischen Impulsen versehen. Er bekam eine Funktion. Aber das haben die Tiere auch bekommen. Das haben die Pflanzen gewisserweise auch bekommen. Was hat der Mensch mehr bekommen? Der Mensch trägt das Geschenk des Lebens in sich. Gott haucht ihm seinen Geist in seine Nase. Der Mensch bekommt etwas von Gott selbst. Der Mensch ist nicht nur geschaffen aus der Kreation Erde, sondern der Mensch bekommt einen Teil von Gott selbst eingehaucht. Leben, eine Seele, eine lebendige Seele. Derselbe Geist, von dem wir gelesen haben in 1. Mose 1, Vers 1 und 2, der über dem Chaos, dem wässrigen Chaos des Planeten Erde schwebte und das in eine geordnete Struktur brachte, in einen geordneten Lebensraum verwandelte, dieser Geist wird jetzt dem Menschen eingehaucht. Der Mensch bekommt als Ebenbild Gottes eine Seele, wie sie der Rest der Schöpfung nicht bekommen hat. Der Mensch bekommt ein besonderes Verbindungsstück, Adapterstück zu Gott, um mit seinem Schöpfer Gemeinschaft zu haben. Und mit diesem Geist wird der Mensch eine lebendige Seele, die bestimmte Fähigkeiten besitzt. Fähigkeiten, die eine Autorität über den Rest der Schöpfung ermöglicht. Dem Menschen wird hier alles gegeben, was er braucht, um seinen Auftrag auszuführen. Nichts vollbringt er von sich aus selbst. Dem Menschen wird der Körper gegeben, dem Menschen wird das Leben gegeben, den Verstand, alle seine Fähigkeiten und, das haben wir schon im ersten Kapitel gelesen, dem Menschen wird seine Autorität gegenüber der Natur gegeben. Auch das hat er sich nicht erarbeitet, erkämpft. Er hat sich nicht bewiesen gegenüber der Schöpfung. Es wurde ihm einfach gegeben von seinem Schöpfer. Und auch die Nahrung, die ihm gegeben wird, damit er am Leben bleiben kann, damit er existieren kann, damit er sich weiterentwickeln kann. Alles wird ihm von seinem Schöpfer gegeben. Und der Psalmist, der den 104. Psalm geschrieben hat, der sagt in Vers 28 bis Vers 30, wenn du, Gott, ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihnen den Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen. Und du erneuerst die Gestalt der Erde. Ziehen wir ein Fazit. Der Mensch, dieses lebendige Wesen Mensch, das wir sind, ist ganz und gar ein geschaffenes Wesen. Von Gott geschaffen. Hiermit möchte ich dem evolutionären Entwicklungsgedanken widersprechen. Der Mensch ist ein Produkt von Gottes schöpferischer Kreativität von Anfang an. Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Wir wissen, die Erde ist ja nach dem fünften Tag schon Licht erfüllt, hat Meer, hat trockenes Land, hat Fische, hat Vögel, hat Vieh, hat Gewürm, hat schon alle möglichen Pflanzen. Aber einen bestimmten Ort sucht Gott sich aus, den er besonders schön gestaltet. Er schafft sich hier einen Garten in Eden. Eden ist ein Ausdruck für Land der Glückseligkeit. Und wann immer Eden in der Heiligen Schrift erwähnt wird, dann wird es als fruchtbares Gebiet, als gut bewässerte Oase mit großen Bäumen dargestellt. Können wir in Hesekiel nachlesen, können wir in Jesaja nachlesen. Wir können uns diesen Garten vorstellen wie einen riesigen großen Park, um den herum noch alles unkultiviert und Wildnis ist. Aber diesen Ort, den gestaltet Gott wunderschön. Den macht er zu einem Garten, zu seinem Garten. Gott pflanzt diesen Garten als einen Anfang der Erde, der von dort aus weiter ausgebreitet werden sollte. Der Garten Eden, den Gott hier schafft, er ist ein Ort, an dem Gott Gemeinschaft mit dem Menschen hat. Er soll ein Ort von Gottes Herrlichkeit sein, ein Ort der Gemeinschaft, ein Ort, an dem Gott immer wieder hinsieht und sagt, es ist sehr gut, an dem er sich freut, ein Ort, an dem Gott Anbetung bekommt von seiner Schöpfung. Wir haben hier in Vers 8 gelesen, Gott nimmt den Menschen, den er geschaffen hat, und setzt ihn in diesen Garten hinein. Er lässt ihn nicht um den Garten herumlaufen, lässt ihn nicht suchen, sondern er setzt ihn mitten hinein. In dieses bereitete, herrliche Stück Land. Ein Ausleger hat mal gesagt, die Erde ist die Wiege des Menschen, seine Heimat und sein Grab. Und aus dieser Erde hat Gott so etwas Wunderbares, so etwas Herrliches gemacht. Am Ende sind es immer dieselben chemischen Grundstoffe, aber in so einer Vielfalt, in so einer Kreation gemacht und mit göttlichem Hauch gibt er dem Menschen die Seele, dass er kreativ sein kann, dass er mit seinem Schöpfer kommunizieren kann, dass das einfach eine Wonne ist, das nur zu lesen. Und wenn man rausgeht, ist es noch herrlicher, wenn man das live und farbig vor Augen hat. Und wenn der Regen aufhört und die Sonne rauskommt, dann hüpft unser Herz vor Freude. Warum ist das so? Weil Gott alles so herrlich gemacht hat, dass es zusammenpasst, dass wir da hineinpassen in diese Schöpfung. Wenn wir dann zu Vers 9 gehen, dann sehen wir, dass dieser Garten Eden ein paar Besonderheiten hat. Zum einen sehen wir, lass uns das lesen. Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Bäume lieblich anzusehen, also eine Augenweide, und jeder von uns, der gerne in der Natur unterwegs ist, kann das sicher gut bestätigen. Wenn wir uns mal Zeit lassen, diese ganze Natur anzuschauen, ist das eine Augenweide. Kein Baum gleicht dem anderen, keine Pflanze der anderen. Es ist so genau und perfekt und schön gemacht. Und wenn ihr dann irgendwas nach Hause nehmt oder ins Labor und dann auch noch ein Mikroskop drauf, mit einem Mikroskop drauf guckt, dann kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Oder wir gehen zu den Leuten, die Sterne beobachten, die riesigen Fernrohre haben und die Galaxien beobachten. Auch da kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Also völlig egal, welchen Fokus man nimmt, ob man in die Ferne guckt oder ins kleine Detail. Es ist einfach eine Augenweide, was Gott hier geschaffen hat. Gott hat die Bäume als Nahrungsspender des Menschen geschaffen. Er sorgt also für ihn. Und dann hat er in diesen Garten Eden zwei ganz besondere Bäume hineingesetzt. In die Mitte des Gartens setzt er den Baum des Lebens. Das bedeutet, ein Essen der Frucht dieses Baumes hätte zur körperlichen Unsterblichkeit geführt. So, die Menschen haben das nicht ausprobiert. Das wird uns nachher in Kapitel 3 berichtet. Und es ist aber der Baum, der Leben spendet, der symbolisch hier zeigt, Gott gibt dem Menschen alles, was er braucht. Er spendiert ihm einen hohen Lebensstandard schon im Garten Eden. Und wir sehen, wenn wir in Offenbarung 2 ankommen, wenn wir in Offenbarung 22 ankommen, dann taucht dieser Baum wieder auf als Spender des ewigen Lebens in Gemeinschaft mit Gott. Also wir sehen, dass dieses Bild von Christus als Lebensspender schon im Garten Eden angelegt ist. Aber es gibt noch einen anderen Baum. Da ist jetzt nicht berichtet, wo der genau stand. Daneben, ein paar Kilometer weg, ein paar hundert Kilometer weg, weiß ich nicht. Aber es heißt, dieser Baum ist ein Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es geht hier bei diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht darum, dass derjenige, der von dieser Frucht isst, ein moralisches Wissen bekommt über Gutes und Böses, sondern, der Kontext gibt das her, es geht hier um die Einsicht und die Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis darüber, wer Gott ist, wer sein Feind ist und wie Gott alles schafft, wie das alles zusammenhängt. In Sprüche 9, Vers 10, da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Es geht um Erkenntnis und Einsicht. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen springen zu Vers 17, da sagt Gott dem Menschen, von diesem Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, darfst du unter Todesstrafe nicht essen. Ja, warum denn nicht? Ist es denn schlimm, wenn man weiß, was gut und böse ist? Nein, es ist nicht schlimm, es ist sogar richtig, es ist notwendig. Gott will, dass wir das erkennen. Aber Achtung, Gott möchte nicht, dass der Mensch ohne seine Offenbarung ihn erkennt. Gott möchte es dem Menschen selber sagen. Das ist ungefähr so, wie ihr, liebe Grundschüler und Schüler aus der weiterführenden Schule, wenn ihr zu Weihnachten ein Geschenk bekommt. Die Eltern sagen euch, erst aufmachen, wenn wir dabei sind, wenn wir zusammensitzen. Und ihr kommt auf die Idee und sagt, ich will doch wissen, was da ist. Heimlich. Zu einer günstigen, dunklen Stunde geht ihr hin und macht das auf, guckt rein. Das habe ich leider gemacht als kleiner Junge. Und dann durfte ich das Geschenk jemand anderem schenken an diesem Weihnachten. Das habe ich anschließend dann nicht mehr so gemacht. Dann habe ich gewartet. Aber ungefähr so kann man sich das hier vorstellen. Der Mensch ist im Garten Eden und Gott sagt, nicht ohne mich. Nicht selbstständig hier anfangen. Versuchen, euch unabhängig von mir Erkenntnis zu verschaffen. Ich werde euch die Erkenntnis verschaffen. Das ist hier der Kontext, dass Gott seine Weisheit selbst weitergeben möchte. Gott möchte sich selbst offenbaren. Und wenn wir das ganze Buch der Bibel durchlesen, sehen wir, genauso hat Gott das bis heute gemacht. Wenn jemand etwas von Gott verstehen und erkennen wollte, dann kam es immer von Gott selbst. Gott kann man nur erkennen, wenn er sich selbst offenbart. Und hier hat er den Grundstein gelegt. Er wollte nicht, dass der Mensch Unabhängigkeit von Gott erlangt, dass er wird wie Gott, sondern er wollte, dass der Mensch als sein Geschöpf wartet, bis der Schöpfer sich ihm offenbart. Gordon Wenham hat einmal über diese Passage Folgendes gesagt. Ein vollständiges Verständnis Gottes, des Universums und des Platzes des Menschen darin liegt letztendlich jenseits des menschlichen Verständnisses. Danach zu suchen, ohne sich auf die Offenbarung Gottes zu berufen, bedeutet, die menschliche Autonomie zu behaupten und die Furcht des Herrn zu vernachlässigen, die der Anfang der Erkenntnis ist. Bisschen kompliziert. Der Sprücheschreiber macht es ein bisschen einfacher. Der sagt in Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Gott wollte selbst der Anfang sein von Erkenntnis und nicht dein eigener Antrieb, jetzt will ich mal das Geschenk öffnen. Kommen wir weiter zu Vers 10 bis Vers 14. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste hieß Pison, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das Bedulach-Harz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon, das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris. Das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Gott hat hier für seinen Garten ein Bewässerungssystem geschaffen, in dem er einen riesigen Strom aus Eden entspringen lässt und ihn in den Garten hineinfließen lässt. Er teilt sich dann in vier verschiedene Ströme und diese Wasserströme, sie stellen hier bildlich die lebensspendende Gegenwart Gottes dar. Dieses Bild wird vor allem später in den Psalmen, in Hesekiel und auch in der Offenbarung immer wieder als Bild verwendet. Der Strom des Lebens, der lebendige Strom oder die lebendigen Wasser. Diese vier Ströme, sie scheinen für die damaligen Leser eine geografische Verortung möglich gemacht zu haben. Und deshalb werden hier diese vier Flüsse genannt, die aus dem Strom entspringen. Und deshalb vermuten Bibelforscher den Garten Eden in der heutigen Gegend von Irak. Da ist zumindest für uns noch nachvollziehbar der Euphrat und der Tigris, die da zusammenkommen. Man vermutet, dass es dann sehr wahrscheinlich dort war, wo Gott diesen wunderschönen Garten, den Ort der Begegnung mit ihm, geschaffen hat. Lesen wir weiter ab Vers 15 bis Vers 17. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wir kommen zu dem Punkt, wo Gott dem Menschen seine Rolle zuspricht. Als Herrscher in Gottes Tempelgarten. Gott gibt dem Menschen die Aufgabe, das Land zu bebauen. Was daraus zu machen. Es weiterzuentwickeln. Während Gott selbst das notwendige Wetter dafür gibt. Er sorgt für die Bewässerung, für das Licht, für die Nacht, für die Zeiten, für die Gehzeiten. In Kapitel 1, Vers 26, da haben wir gelesen, dass Gott den Menschen zu dem Zweck geschaffen hat, dass er herrschen soll. Er soll über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Wir müssen hier an dieser Stelle aufräumen mit einem Missverständnis, das bei manchen Menschen vorherrscht. Der Garten Eden war kein Schlaraffenland, in dem Adam sich in die Hängematte legen konnte und Gott ihm alles vor die Füße legt. Die Fische in seinen Schoß springen, die Nüsse auf seinen Schoß fallen und nein, nein. Gott hat ihm nicht die Aufgabe gegeben, sich dort mit den Tieren zu bespaßen, sondern er hat ihm die Aufgabe gegeben, zu arbeiten. Der Garten Eden war ein Arbeitsort. Adam sollte gärtnern. Er sollte das Land bebauen. Er sollte den Garten pflegen und erweitern. Und Gott verbindet diese königsähnliche Herrschaft des Menschen mit seiner väterlichen Fürsorge und gibt ihm für diesen Auftrag samentragendes Gewächs und Bäume mit Früchten. Das haben wir in Kapitel 1, Vers 29 gelesen. Damit es ihm zur Nahrung ist. Gott gibt dem Menschen, damit er seinen Auftrag ausführen konnte, die Freiheit, von allen Bäumen nach Belieben zu essen. Nimm, was du möchtest. Ess dich satt. Genieße es. Außer in diesem einen Baum. Da sollst du nicht dran gehen. Aber da haben wir ja schon gerade drüber gesprochen. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Da sollte er nicht dran gehen. Gott gibt dem Menschen hier bei seinem Auftrag einen unvergleichlich höheren Lebensstandard als allen Tieren. Er setzt ihn drüber. Der Mensch soll herrschen. Und das sehen wir auch, wenn wir die nächsten Verse lesen, Vers 18 bis Vers 20. Und der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jeden Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Wir haben ja schon im ersten Kapitel, Vers 28, gelesen, dass der Mensch sich die Erde untertan machen soll. Und das wird hier detailliert. Er soll allen Tieren einen Namen geben. Und er soll schauen, welches von diesen Tieren ihm bei seinen Aufgaben helfen könnte. Such dir ein Tier aus, das dein Gehilfe wird, deine Gehilfin wird. Und alle Tiere, kriechende, fliegende und so weiter, kommen vor den Menschen. Er gibt ihnen Namen. Aber er merkt, keines dieser Tiere passt zu mir. Ich kann mit keinem dieser Tiere den Auftrag Gottes erfüllen. Das funktioniert nicht. Die sind alle irgendwie anders als ich. Gott wollte, dass der Mensch der Herrschende, der Beauftragte von Gott bleiben sollte. Und er sollte sich jemanden quasi ins Team holen. Jemand, der ihm untergeordnet wäre und ihm hilft bei dieser Aufgabe. Aber im Tierreich hat sich nichts Passendes für den Menschen gefunden, das er als Erfüllungsgehilfen nehmen könnte. Die Tiere sind nicht geeignet, dem Menschen eine befriedigende Gesellschaft zu geben. Für einen Partner und Gefährten braucht es mehr als ein Tier. Und das lesen wir in Vers 21, Vers 5, Vers 25, wie Gott da weiter vorgeht. Wir sind immer noch am sechsten Tag der Schöpfung. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie beide waren nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Nachdem der Mensch alle Tiere begutachtet hatte und keinen einzigen für seinen Gehilfen gefunden hatte, gibt Gott ihm die Lösung. Gott lässt ihn einschlafen und operiert ihn. Aber nicht so wie Ärzte in Weiß. Ganz perfekt in Schöpfermanier. Feinsäuberlich. Perfekt. Nimmt Gott ihm eine Rippe raus, während Adam schläft. Sowas wie Narkose, ja. Er merkt nichts davon. Da macht er diese Stelle wieder zu, füllt Fleisch auf, alles gut. Und dann macht er mit der Rippe was. Er wird wieder schöpferisch aktiv. Gott macht eine Frau. Und als dieser Mensch aufwacht und Gott ihm das Ergebnis zeigt, dann ist er begeistert. Nach all seiner Mühe, jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie viele Tierarten es gibt, wie viele Tiere, die hat er alle durchgeackert und keine Gehilfen gefunden. Jetzt sieht er, was Gott ihm gibt und sagt, endlich, das ist Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch, sie soll Männin heißen, sie ist vom Mann genommen. Er war so glücklich, dass Gott ihm jemand nach seiner Art gegeben hatte, dass er schon poetisch wird in seinen Aussprüchen. Gut, das will ich mit euch jetzt nicht analysieren, das kann man in einer Grammatikstunde machen. Aber das ist unglaublich. Der war so begeistert von diesem Ergebnis, von diesem Geschenk Gottes. Gott hätte ja die Frau doch direkt von Anfang an mit dem Mann zusammen als Doppelpack schaffen können, oder? Wäre doch dem Schöpfer kein Problem gewesen. Aber hat er nicht. Da hat er was in seine Schöpfung reingelegt, das wir heute alle noch spüren können. Er lässt dem Mann seine Einsamkeit spüren. Er lässt ihn nach seiner Partnerin suchen, ohne sie zu bekommen. Aber dann schenkte Gott sie ihm von sich aus, als die Zeit dafür reif war. Und während der Mensch in tiefem Schlaf weilte, war Gott tätig. Gott bereitete ihm die passende Gehilfin vor, die dem Menschen entsprechen würde. Er schuf eine Kreatur, die dafür da war, dem Menschen zu helfen, den Auftrag Gottes auf der Erde zu erfüllen. Er machte eine zweite menschliche Person, ebenfalls ein Individuum nach dem Ebenbild Gottes. Eine Ergänzung zu dieser Schöpfungskrone. Er setzte seiner schöpferischen Meisterleistung ein ganz dickes, hellleuchtendes Krönchen auf. Eine Frau nach dem Herzen Gottes. Der Sprücheschreiber von Kapitel 18 in Vers 22 geht auf diesen Gedanken ein und stellt fest, Haus und Besitz erbt man von den Vätern, aber eine verständige Ehefrau kommt von dem Herrn. Der hat's verstanden. Der hat das durchgemacht, was Adam durchgemacht hat. Endlich hat der Mensch seine Entsprechung gefunden. Sie wurde ihm geschenkt. Hier hat Gott die Ehe gestiftet. Und dieses endlich, das haben schon ein paar Männer hier erlebt. Und haben die Freude dieses ersten Menschen nachvollziehen können im persönlichen Leben. Ja. Unseren Männern, die sich noch im Wünschen-Suchen-Stadium befinden, den gebe ich den Rat, wartet geduldig auf Gottes Geschenk. Er bringt es euch. Vielleicht nicht, wenn ihr in der Nacht schlaft, aber nach einer gewissen Wartezeit und hoffen und harren auf den Herrn. Ihr werdet jedenfalls nicht der erste Mann, dem Gott das Hoffen belohnt. Den angehenden Frauen sei gesagt, Gott möchte dich genauso wie die erste Frau der Welt vorbereiten. Und im Gegensatz zu dieser allerersten Frau auf dieser Welt darfst du diesen Formungsprozess miterleben. Gott bezieht dich aktiv mit ein. Du darfst daran teilhaben an diesem Prozess. Wie Gott dich bereitet, seinen Auftrag auszuführen. Wir sehen hier auch gleich der Mensch, der direkt von Gott die Ehe spendiert bekommt. Diesem Menschen wird eine Grundregel gegeben. Und die lautet, der Mann hat vor allen anderen, auch vor seinen Eltern, für seine Frau zu sorgen. Er wird Vater und Mutter verlassen. Die gab es damals bei den ersten Menschen noch nicht. Aber es wird hier die Grundregel aufgestellt, die für alle Generationen bis heute gilt, dass genau das passieren wird. Um in diese Ehe zu gehen, um in dieses partnerschaftliche, liebevolle Miteinander zu kommen, ist es notwendig, seine Eltern zu verlassen. Ich hatte es letztens schon gesagt, als wir hier die langjährige Ehe von unseren lieben Geschwistern hier gefeiert haben, hatte ich schon gesagt, die innigste Beziehung, die es auf dieser Welt gibt, besteht zwischen Ehepartnern, die im Herrn sind. Die sich lieben, weil sie sich von Gott geliebt sehen. Denn der Ehestifter ist nämlich der Schöpfer selbst. Er ist der Stifter und der Erhalter. Schauen wir uns das, was Gott hier dem Menschen sagt, mal grafisch an. Gott hat den Mann und die Frau geschaffen, damit sie ihrem Auftrag auf dieser Erde nachkommen sollen, die einem Königsauftrag gilt. Der Mensch soll herrschen. Er soll sich die Erde untertan machen. Er soll die Erde bebauen, sie bewahren. Er soll über alle Tiere herrschen. Er soll die Schöpfung zu seiner Nahrung machen. Er soll sich vermehren und die Erde füllen. Der Mensch steht über der Natur, über dem Rest der Schöpfung. Er soll wie ein König, wie ein Vertreter Gottes auf dieser Erde über diese Schöpfung Gottes wachen. Aber genauso haben wir auch das Bild des Priesters hier in diesem Text. Das ist der Auftrag des Menschen, Gott anzubeten. Das Verb bebauen in Vers 16, das kann auch übersetzt werden mit dienen. Und das wird später, genau dieses Wort wird später in 4. und 5. Mose für den Dienst der Leviten in der Stiftshütte verwendet, wie sie dienen. Dieses Bebauen wird auch verwendet als dienen, Gott dienen. Also auch der Auftrag des Dienens, des Bewahrens soll hier vom Menschen wahrgenommen werden. So wie die Leviten damals, also nicht damals, sondern später aus dieser Perspektive hier, die Stiftshütte vor Eindringlingen bewahren sollten, die Gesetze Gottes bewachen, also einhalten sollten, so ist dieses Verb hier auch Ausdruck dafür, dass die Menschen im Garten Eden die Erde mit Gottes Herrlichkeit erfüllen sollten, sie ausbreiten sollten, sie bewahren sollten, Gott dienen sollten. Sie sollten als Ebenbild Gottes ein Leben führen, das ihrem Schöpfer würdig ist. Ein Leben, welches Gott ansieht und sagt, das ist sehr gut. Ein Leben, welches Gott in allen Hinsichten und Details ehrt. Sie sollten das Heiligtum Gottes, den Ort, an dem Gott mit seiner Herrlichkeit gegenwärtig war, bewahren. Gottes Ehre sollte nicht angetastet werden. Könnt ihr euch erinnern, letztes Mal haben wir das definiert, was Heiligkeit bedeutet, was heilig bedeutet. Reserviert für die Ehre Gottes. Gottes Ehre sollte nicht angetastet werden durch zum Beispiel eigenwilliges Essen dieser verbotenen Frucht, durch eigenwilliges sich neben Gott stellen, durch Streben nach Erkenntnis unabhängig von Gott. Niemand außer Gott sollte Ehre empfangen. Und das sollten die ersten Menschen als Anfang oder als Anfänger der Menschheit. Da sollten sie dafür sorgen, dass alle ihre Nachkommen in diese Anbetung Gottes hineingeführt werden. Was können wir daraus für uns heute lernen? Dieses Modell des über die Natur Herrschens und mit der Natur, mit der ganzen Schöpfung zusammen Gott anbetens, seiner Ehre widmens, das finden wir in der heutigen Denkweise unserer Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Als erstes wird Gott weggestrichen. Dann haben wir nur noch einen sehr kleinen Kreis. Aus dem König wird ein Diener gemacht. Die Natur beherrscht den Menschen. Der Mensch meint, er müsste alles tun, damit die Natur, die Mutter Natur, sich entfalten kann. Er muss sich unter die Natur stellen. Und das Anbeten wird auch auf den Kopf gestellt. Es geht nicht mehr darum, mit der Natur zusammen Gott, den Schöpfer, anzubeten, ihn zu ehren, sondern es artet dahin aus, dass der Mensch die Natur anbetet, dass der Mensch sich hingibt für die Natur. Und das ist hier ein Konzept, bei dem wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, dass wir nicht infiziert werden, und im Gegenteil, dass wir uns an das Konzept unseres Schöpfers halten. Dass wir unserem Auftrag nachkommen, auf dieser Erde Gottes Bestimmungen umzusetzen. Leben nach seinen Vorstellungen. Er ist der maßgebliche Gott, der maßgebliche Schöpfer, der Erhalter des Lebens. Aber er ist auch das Ziel des Lebens. Manuel hat es heute Morgen so schön vorgelesen in Kolosser. Durch ihn und auch für ihn, doch zu ihm hin leben wir. Es geht Gott in seiner Schöpfung um ihn. Die Erde, insbesondere der Garten Eden, sollten ein Ort sein, an dem Gott verherrlicht wird. Und er setzt den Menschen ein, gibt dem Menschen alles, was er braucht, damit er diesen Auftrag erfüllen kann. Die Schöpfung ist sozusagen für den Menschen geschaffen. Aber mit dem Ziel, dass der Mensch alles dafür verwendet, es für Gott zu Ehren zu bringen. Das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Der ganze Planet, die ganzen Galaxien, die ganze Schöpfung, die ganze Materie und alles, was menschliche Seele hat, ist dafür bestimmt, dass Gott angebetet wird. Lasst uns diesem Auftrag nachkommen und Gott die Ehre geben. Amen.